Ich möchte euch von einem Albtraum erzählen. Und zwar habe ich den gehabt, als ich 4 oder 5 Jahre alt war. Das ist, glaube ich, so der erste Albtraum, an den ich mich erinnern kann. Ich weiß auch gar nicht mehr viel darüber. Ich weiß nur, dass ich voller Panik aufgewacht bin und ich dachte, jetzt wäre es vorbei. Denn im Traum konnte ich sehen, dass die ganze Straße voller Soldaten war. Und die Soldaten waren da wegen uns, und zwar, weil wir Christen waren. Christenverfolgung. Das ist heute aktueller denn je. Was für mich damals nur ein böser Traum war, der zum Glück nicht Realität war, ist für viele Christen heute bittere Realität. Laut dem Hilfswerk Open Doors werden aktuell weltweit ca. 200 Millionen Christen verfolgt, weil sie an Jesus glauben. In unterschiedlicher Intensität, aber 200 Millionen werden verfolgt. Und das ist die größte Christenverfolgung, die es jemals gegeben hat. Das ist der sogenannte Weltverfolgungsindex, der Jahr für Jahr herausgegeben wird von Open Doors und eben zeigt, wo sind die 50 Länder, wo am meisten Christenverfolgung herrscht. Nordkorea steht seit Jahren auf Platz 1 und auf den anderen, auf den Plätzen dahinter folgen, die kann ich jetzt nicht alles genau lesen, aber Somalia, Eritrea, Libyen, Nigeria und so weiter folgen dann. Afghanistan ist, glaube ich, Platz 2. So ist der Stand der Dinge. Wie ihr seht es, hauptsächlich in islamischen Ländern, auch wenn Nordkorea ja kommunistisch geprägt ist und auf Platz 1 steht, geht die Verfolgung hauptsächlich von islamischen Ländern aus. Was macht man, wenn man verfolgt wird? Wie soll man mit Verfolgung umgehen? Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Der Predigttext kommt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Das Thema lautet: Verfolgt um Jesu Willen. Wir müssen wissen, dass die Adressaten des Petrusbriefes selber in Verfolgung steckten und vertrieben worden sind. Das müssen wir vor Augen halten, wenn wir den Text gleich lesen, weil Petrus spricht nicht theoretisch über Verfolgung, er spricht mit Menschen, die gerade in der Verfolgung stecken. Lasst uns mal darauf achten, was Petrus ihnen mitgibt. Ich lese: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Der erste Gedanke lautet: Rechne mit Verfolgung. Vers 12. Das erste, was Petrus hier seinen Lesern mitgibt oder zum Thema Verfolgung zu sagen hat, ist: Verfolgung ist das Normalste der Welt. Warum wundert ihr euch darüber? Ihr braucht nicht überrascht zu sein. Die erste Reaktion von uns Menschen ist ja meistens, wenn uns etwas Schlechtes passiert: Warum ich? Warum passiert mir das? Und wir sind überrascht. Aber Petrus zeigt, dass das gar nicht notwendig ist, dass wir nicht erstaunt sein brauchen. Und er bereitet die Leser damals, aber auch uns heute vor, dass Verfolgung kommen werden. Und er bezeichnet die Verfolgung hier im Text als Feuerprobe oder als Feuer. Das kann zwei Dinge bedeuten. Einmal haben wir am Anfang des Petrusbriefes gelesen, dass Verfolgung oder Anfechtungen von außen, dass die wie ein reinigendes Feuer fungieren. Also so wie das Gold im Feuer geläutert wird und gereinigt wird und dann am Ende das reine Gold übrig bleibt, so sind auch die Verfolgungen von außen eine Reinigung für die Gemeinde. Dann wäre es sozusagen ein bildlicher Ausdruck an der Stelle. Man könnte das Feuer aber auch wörtlich verstehen, denn zu der Zeit, als Petrus den Brief geschrieben hat, war Kaiser Nero im Römischen Reich an der Macht. Und Nero hat höchstwahrscheinlich seine eigene Stadt Rom angezündet und hat es den Christen untergeschoben. Er brauchte einen Sündenbock, er nahm die Christen, er ließ die Christen grausam hinrichten. Er warf Christen wilden Tieren zum Fraß vor, er kreuzigte Christen und er ließ sie zum Teil bei lebendigem Leib verbrennen und nutzte sie als Fackeln in seinem Garten. Ich weiß nicht, vielleicht spielt Petrus auch auf dieses Feuer an. Dieses Feuer ist jedenfalls dazu da, die Christen zu stärken und nicht, um die Christen zu vernichten. Es ist nichts Fremdes, sodass man sich wundern sollte, hä, wo kommt das denn jetzt her? Nein, Christen sollen mit Verfolgung rechnen. Verfolgung wird kommen, so oder so. Und Petrus ist nicht der Einzige, der so etwas behauptet. Wenn wir das Neue Testament schauen, sehen wir viele Beispiele. Nicht, dass ein Beispiel nicht ausreichen würde, um wahr zu sein, sondern ich möchte euch einfach nur zeigen, dass das Neue Testament voll davon ist und dass man diese Stelle nicht anders interpretieren oder wegdiskutieren kann. Johannes 15 sagt Jesus, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würdet die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Oder nochmal Jesus, Matthäus 10. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gericht überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Und der Apostel Paulus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Soweit der biblische Befund. Deutlicher geht es, glaube ich, nicht, finde ich. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du Verfolgung erleben. Punkt. Aus. Das ist die Aussage, die die Bibel macht an dieser Stelle. Die können wir nicht wegdiskutieren. In welcher Form auch immer. Ich weiß, wir verdrängen das gerne. Ich mag das Thema Verfolgung auch überhaupt nicht, weil wir dann an unangenehme Dinge denken müssen. Uns geht's gut, wir sind steinreich in Deutschland, wir haben Frieden, wir wollen nicht an so etwas denken. Keiner tut uns was, das soll auch so bleiben, und wir wollen nicht mit Geschichten konfrontiert werden, wo es anders aussieht. Aber Verfolgung und Leiden gehören zum Christsein dazu. Und wenn du jetzt kein Christ bist, dann möchte ich dir ganz klar sagen, wenn du Christ werden willst, musst du das wissen. Leiden und Verfolgung gehört zum Christsein dazu. Es wird nicht einfacher, wenn du Jesus nachfolgst. Im Gegenteil, es kann sogar schwieriger werden. Nick Ripken hat tausende verfolgte Christen auf der ganzen Welt besucht, hat tausende Interviews geführt und mehrere Bücher geschrieben. Und als er die bewegenden Zeugnisse von russischen Pastoren gehört hat, die ihm zur Zeit des Kommunismus eben verfolgt worden sind, fragte er sie, warum schreibt ihr diese Geschichten nicht auf? Man könnte Bücher schreiben, man könnte Filme drehen und das den Christen in den westlichen Ländern zeigen und die Christen könnten doch ermutigt werden. Die Pastoren haben Nick Ripken irgendwie nicht verstanden. Bis dann ein alter Pastor aufstand, liebevoll den Arm um Nick Ripken legte und ihn fragte, Nick, wie oft bist du morgens aufgestanden und hast deinen Jungs gezeigt, Achtung, 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 gleich passiert etwas ganz Weltbewegendes, gleich im Osten, da kommt gleich die Sonne, da geht sie gleich auf im Osten. Nick sagt, ja, das habe ich noch nie gemacht. Die Sonne geht ja jeden Morgen im Osten auf. Warum soll ich das den Jungs dann so zeigen? Und der Pastor sagte, genau deswegen haben wir unsere Geschichten nicht aufgeschrieben. Verfolgung, das ist für uns wie die Sonne, die im Osten aufgeht. Sie kommt immer wieder. Das ist unser Alltag, das ist nichts Besonderes oder Unerwartetes. Dass wir um unseres Glaubens willen verfolgt werden, hat immer zum ganz normalen Leben dazugehört und wahrscheinlich wird das auch so bleiben. In China war fast jeder der Pastoren schon mal im Gefängnis. Und diejenigen, die noch nicht im Gefängnis waren, die rechnen damit, als ob es heute oder morgen passieren kann. Es ist nicht, ja, falls ich mal ins Gefängnis kommen sollte, sondern ja, wenn ich dann ins Gefängnis kommen sollte, wenn es soweit ist. Verfolgung ist das Normalste. Und die Christen in China sagen, habt kein Mitleid mit uns. Nur weil wir verfolgt werden. Wir erleben hier mit Jesus so viel wie noch nie. Ist das nicht verrückt? Ich weiß nicht, wie es dir jetzt dabei geht, welche Gedanken dir durch den Kopf gehen. Rechnest du mit Verfolgung? Bist du bereit? Wie stark wirst du sein? Wirst du deinen Herrn bezeugen, wenn es soweit sein sollte? Was wirst du tun, wenn man dich foltert, wenn man deiner Familie wehtut? Ich weiß, das sind unangenehme Fragen, die wir uns nicht gerne stellen wollen, aber ich glaube, wir müssen sie stellen und vor allem, wir müssen sie beantworten können. Vor ein paar Jahren hörte ich einmal eine Geschichte. Eine Gemeinde feierte friedlich ihren Gottesdienst, so wie wir das jetzt gerade tun, und mitten in der Predigt stürmen maskierte, schwer bewaffnete Männer hinein und bedrohen die Gemeinde. Sie sind sehr aggressiv, sie scheinen zu allem bereit zu sein. Und dann rufen sie, wer nicht an Jesus glaubt, der hat jetzt die Chance rauszulaufen. Der Rest bleibt hier. Und viele Menschen stürmen nach draußen, sie rennen um ihr Leben. Als die Menschen draußen sind, sagen sie zum Pastor, so Pastor, jetzt sind die Heuchler weg, du kannst weiter predigen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist oder ob sie ausgedacht ist, aber das spielt letzten Endes keine große Rolle. Die Frage ist eigentlich nur, wie hättest du reagiert, wie hätten wir reagiert, wie viele Menschen würden hier noch sitzen, wenn das Gleiche bei uns passiert wäre. Wärst du um dein Leben gerannt oder hättest du Jesus bezeugt, wärst du für ihn in den Tod gegangen, hättest du ihn verleugnet wie Petrus früher einmal, vor Jesu Auferstehung, oder hättest du dich treu zu ihm bekannt wie Petrus nach der Auferstehung, wie wir auch gerade in der Bibelstunde gesehen haben. Also wenn du Christ wirst oder wenn du Christ bist, wird nicht alles gut. Es gibt Christen, die versprechen genau das, dass wenn man Christ wird, dass dann alles gut wird, dass man reich und gesund und schön wird, aber das stimmt nicht. Christsein bedeutet unter anderem auch Leiden. Also wenn die Verfolgung kommen wird, wenn das eine Realität ist, dann müssen wir uns doch darauf vorbereiten, oder? Und wie bereitet man sich darauf vor? Zuerst einmal müssen wir, glaube ich, in unserem Kopf den Gedanken einpflanzen, dass es eine Realität ist. Einfach davon auszugehen, es wird kommen. Dann schau dir Nachrichten an, schau dir an, was in der Welt passiert, welche Entscheidungen Politiker weltweit, in Europa, in Deutschland treffen. Sei einfach aufmerksam und bete Gott, dass er die Kraft gibt, dann durchzuhalten, dass er die richtigen Worte gibt. Lern Bibelverse auswendig. Ich weiß nicht, wie lange wir eine Bibel haben in unserem Land, denn das ist das, was durchträgt in der Verfolgung. In Russland gab es mitten in der Verfolgung ein riesiges Jugendtreffen. Die waren so verrückt und haben ein landesweites Jugendtreffen organisiert, obwohl das natürlich verboten war. Und wenn dann Tausende zusammenkommen, das fällt natürlich auf, aber sie wollten es unbedingt machen. Sie wollten auch dann wissen, wie viel wissen unsere Jugendlichen eigentlich von der Bibel? Weil fast keiner hat eine Bibel. Sie gingen davon aus, die Leiter, da wird nicht viel da sein. Dann haben sie in kleine Gruppen aufgeteilt und haben ihnen den Auftrag gegeben, schreibt mal alle Verse aus der Bibel auf, die euch einfallen. Und schreibt alle Lieder auf, die euch einfallen. Sie waren da schon etwas skeptisch, wisst ihr, was das Ergebnis war? Als sie dann alles zusammengetragen haben, kam heraus, dass die Jugendlichen bis auf ein paar kleine Fehler die kompletten vier Evangelien aufgeschrieben haben. Aus dem Kopf. Und dazu noch 1200 Lieder. Auswendig. Wisst ihr, was mit ihren Enkeln war? Die Enkel lebten in der Freiheit. Nachdem der Kommunismus zusammengebrochen ist, gab es keine Verfolgung mehr. Und das Gleiche fragte Nick Ripken dann auch diese jungen Christen. Und wisst ihr, sie kannten nur noch ein paar Geschichten aus der Bibel. Ein paar kannten nur sogar ein paar biblische Bücher vom Namen her. In der Verfolgung blüht der Glaube auf, die Liebe zur Bibel wächst und in der Freiheit verkümmert der Glaube, das Interesse an der Bibel schwindet. Und manchmal glaube ich, auch wenn der Satz komisch klingt, wir bräuchten Verfolgung, um aufzuwachen. Der zweite Gedanke ist, freu dich über Verfolgung. Vers 13 bis 14. Ja, es geht noch weiter mit dem Schockierenden. Wir sollen nicht nur mit Verfolgung rechnen, wir sollen uns sogar über Verfolgung freuen. Also es wird noch verrückter. Freude über Verfolgung, Jubel, weil wir für Jesus leiden dürfen. Petrus sagt dann in Vers 14 sogar herzlichen Glückwunsch, wenn ihr verfolgt werdet. Glückselig, die verfolgt werden. Und er meint das nicht ironisch, also genau das Gegenteil, so herzlichen Glückwunsch, mein Beileid, sondern er meint das ernst. Genauso wie Jesus in der Bergpredigt das Gleiche schon gesagt haben, selig sind die, die verfolgt werden. Und Petrus begründet das auch, warum er zur Verfolgung gratuliert, nämlich weil der Heilige Geist anwesend ist. Und der Heilige Geist ist ja in jedem Christen, Bei der Bekehrung bekommt man den. Aber den verfolgten Christen steht der Heilige Geist ganz besonders nahe. Man erfährt ihn ganz besonders, auf eine besondere Art und Weise. Und genau das hatte Jesus ja angekündigt in Matthäus 10. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Also Gott ist den Christen, die verfolgt werden, so nah wie noch nie. Sie können Gott regelrecht spüren. Er hilft ihnen, er gibt ihnen Kraft, er gibt ihnen die richtigen Worte, wenn sie verhört werden. Da muss man auch weise sein, dass man nicht andere Christen verrät und so weiter. Und Petrus sagt, deswegen, wegen dieser Gotteserfahrung, könnt ihr euch über Verfolgung freuen. Und der Nick Ripken sagt, er hat noch nie einen geistlich gesinnten Christen getroffen, der darum gebeten hätte, um das Ende der Verfolgung zu beten. Sie freuen sich über die Verfolgung. Und Petrus, das war ein Mann, der wusste, wovon er sprach. Er redet hier nicht theoretisch über dieses Thema, denn als er einmal, in der Apostelgeschichte lesen wir davon, festgenommen wurde, weil er trotz Verbot von Jesus gepredigt hat, und er hat das immer wieder gemacht, kam ins Gefängnis, wieder raus, wieder rein, immer wegen der gleichen Sache, weil er nicht aufhören konnte zu reden, dann wurde er schwer misshandelt. Sie haben ihn mit 39 Schlägen geschlagen. Wie reagiert Petrus darauf? Nachzulesen in Apostelgeschichte 5, Thema der Bibelstunde am Mittwoch. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Petrus und die Apostel freuten sich, dass sie für Jesus leiden durften. Unglaublich, oder? Sie waren stolz darauf, dass sie würdig waren, für Jesus leiden zu können, weil Jesus ja für sie gelitten hatte. Und was machen die Apostel danach, nachdem sie misshandelt werden? Sie predigen weiter. Genau das, weswegen sie Schläge bekommen haben. Das ist voller Einsatz für unseren Herrn. Und ich glaube, die Apostel und auch die Gemeinden in der Verfolgung, die haben irgendetwas, was wir nicht haben. Ein Pastor aus Osteuropa, der lange im Gefängnis saß, weil er eben gepredigt hat, sagte dann zu Nick Ripken Folgendes: Ich danke Gott und freue mich in der Gewissheit, dass ich in meinem Land im Gefängnis gelitten habe, damit du, Nick, in Kentucky, USA, in aller Freiheit anderen von Jesus erzählen konntest. Das ist doch paradox, oder? Er freut sich, dass er leiden durfte, damit wir ermutigende Geschichten im Frieden erzählen können. Also, solltest du Verfolgung erleben, dann darfst du dich freuen. Wenn dich jemand auslacht, jemand dich verspottet, was ja bei uns eher so Teil der Verfolgung ist, dann darfst du dir sicher sein, dass Gott dir beisteht, dass der Heilige Geist, der in dir ist, dir Kraft geben wird und du wirst Gott ganz anders, ganz neu, viel tiefer erleben und Jesus wird dich belohnen und das ist ein Grund zur Freude. Wir fragen uns, wie man sich aber freuen kann in der Verfolgung. Das sind zwei Dinge, die für uns nicht zusammenpassen, weil wir sie nicht erlebt haben, jedenfalls der größte Teil von uns. Und Elliot hat ihren Mann Jim sehr früh verloren. Er ist, glaube ich, 29, 28 Jahre geworden, wurde in Südamerika umgebracht bei dem Versuch, die Indianer dort in Ecuador zu missionieren. Er und vier weitere Männer wurden dorthin gerichtet. Und diese Frau schreibt, Freude ist nicht die Abwesenheit von Leid, sondern die Anwesenheit Gottes. Sie wusste, was Leid ist, aber sie wusste auch, was Freude ist, weil sie Gott darin ganz besonders erlebt hat. Und deswegen können wir uns in der Verfolgung freuen. Wir haben Jesus. Und jetzt wollen wir ein Lied hören an der Stelle, das uns in dieses Thema noch ein bisschen einleiten wird.
Wir beten für Segen, für Frieden hier, Trost für Familien und Schutz in jeder Nacht. Wir wollen Heilung, Gutes nur von dir. Und dass deine starke Hand das Leben leichter macht, die ganze Zeit hörst du uns wirklich zu, denn du liebst uns so sehr und gibst uns umso mehr. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn es durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn es tausendfache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn im Leid in Wirklichkeit vielmehr deine Gnade wohnt.
Den dritten Gedanken finden wir in Versen 15 bis 16, Ehre Gott in Verfolgung. Petrus macht es klar, von welchem Leid er spricht. Es geht hier nicht einfach grundsätzlich darum, zu leiden, einfach im Gefängnis zu sitzen und dann Gott irgendwie zu spüren, sondern es geht nicht um Strafen für Sünden, sagt er hier. Ein Christ darf nicht leiden, weil er ein Mörder ist oder weil er ein Dieb ist oder allgemein ein Verbrecher ist. Darum geht es Petrus hier nicht, sondern es geht hier um die Leiden für Christus. Also nur weil man leidet allgemein, ist das noch kein Grund zur Freude, sagt er hier im Vers 15. Aber wenn er für Jesus leidet, dann ist es eine ganz andere Sache. Wenn er verfolgt wird, weil er Christ ist. Und Christ ist heute eine ganz normale Bezeichnung. Es hat jedenfalls noch nicht etwas Abwertendes in dem Namen drin, aber damals war das eigentlich ein Schimpfwort vielmehr. Die Christen haben sich auch gar nicht selber so genannt. Die haben sich Brüder, Heilige, Gläubige genannt und so weiter. Und später in Antiochia erst wurden sie als Christen bezeichnet, also als diejenigen, die diesem Christus nachlaufen. Das war eine Beleidigung. Das war nichts Positives. Ach, die verrückten Spinner, die Christen. So entstand das damals. Und deswegen war das damals nicht so toll für einen Menschen, als Christ bezeichnet zu werden, weil keiner will ja beleidigt werden von uns. Keiner will, dass man sich lustig macht, aber Petrus sagt, sie sollen sich nicht schämen, wenn sie als Christen leiden. Man soll sogar viel mehr stolz darauf sein. Viele wissen das, ich bin Bayern-Fan, meine ganze Familie ist Bayern-Fan, meine Kinder sind Bayern-Fans, gestern hatten wir Freude, weil wir Bayern-Fans sind, aber die Frage ist, wenn es mal nicht so gut läuft, ich bin stolz, Bayern-Fan zu sein, auch wenn es nicht so gut läuft. Und ich würde immer sagen, ja klar, ich bin Bayern-Fan, ich stehe dazu. Das ist mir also vollkommen egal, wie die anderen reagieren. Aber wie ist das mit Jesus? Bin ich da genauso offen, bin ich da genauso frei und spontan, dass ich sage, ja klar, ich gehöre zu Jesus? Auch wenn man über mich spottet, oder bin ich stolz darauf, zu Jesus zu gehören und zu Jesus, meinem Schöpfer, meinem Erretter, zu stehen. Und Petrus ermutigt uns hier in diesem Text, zu Jesus zu stehen, uns nicht für Jesus zu schämen. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter im letzten Satz des Textes, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Also nicht nur, wir sollen uns nicht nur schämen, sondern wir sollen Jesus in der Verfolgung ehren. Wir sollen das Leid so ertragen, dass es Jesus Ehre bringt, dass sein Name verherrlicht wird. Aber wie geht das? Wie kann man Jesus in der Verfolgung ehren? Indem man die Verfolgung als Chance nutzt. Warum kommen Christen ins Gefängnis? Weil sie an Gott glauben und weil sie von Gott, von Jesus erzählen. Ich kann immer noch nicht verstehen, wo da der Grund liegt, aber für manche Menschen in der Welt ist das ein Grund, Menschen zu verfolgen. Also, was machen diese Christen, die dann aufgrund dieser Tatsachen ins Gefängnis gekommen sind? Ja, natürlich genau das Gleiche, was sie vorher in der Freiheit gemacht haben, nämlich von Jesus zu reden, genau wie Petrus in der Apostelgeschichte. In China wurden ja so gut wie fast alle Pastoren verhaftet. Man hat versucht, die Gemeinde so zu zerstören, die Leiter wegzunehmen, und dann hofft man, ja, dann wird auch die Gemeinde irgendwann kaputt gehen. Und wisst ihr, was der Fall war? Genau das Gegenteil. Die Pastoren kamen ins Gefängnis, sie trafen sich zuerst, um sich selber zu stärken, um sich zu ermutigen. Sie haben anderen von Jesus erzählt, sie haben gepredigt, Menschen kommen zum Glauben. Sie gründen einen Bibelkreis, mehrere Menschen kommen dazu und eine Gemeinde entsteht im Gefängnis. Und was machen sie dann? Sie schicken einen Teil in den anderen Block und der andere Block bekehrt sich auch und auch dort entsteht eine Gemeinde. Und nach werden sie freigelassen, kommen wieder zurück in die Freiheit und was machen sie da? Genau das Gleiche, sie gründen auch dort neue Gemeinden und Menschen werden im Gefängnis zum Pastorendienst ausgebildet. Also im Gefängnis, vom Gefängnis aus entstand eine riesige Gemeindegründungsbewegung. Und das breitete sich dann aus auf das ganze Land wie ein Flächenbrand und alles fing im Gefängnis an. 1949, wir haben es gehört, kamen die Kommunisten unter Mao an die Macht und sie haben das Christentum verboten. Damals gab es ungefähr 100.000 Christen im Land. 1996, bei Beginn der Kulturrevolution, wo dann versucht wurde, auf brutale Art und Weise ja alle Andersdenkenden, Andersgläubigen zu verfolgen, weil es mittlerweile Millionen Christen gab. 1983 gab es trotz der Verfolgung 10 Millionen Christen und 1998 waren es ca. 100 Millionen Christen in China. Das ist auch der aktuelle Stand geschätzt. Und jetzt die Frage, wuchs die Gemeinde in China trotz oder vielleicht gerade wegen der Verfolgung? Und ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Im Prinzip kann man es überspitzt sagen, Gemeinden wachsen, wenn sie verfolgt werden, Gemeinden stagnieren oder schrumpfen, wenn sie in Freiheit leben. Das war schon immer so, das war auch schon in der ersten Zeit der Christen so. Tertullian, einer der Kirchenväter, ganz am Anfang 2. Jahrhundert, der schreibt, weil die verfolgt wurden von den Römern, wir werden jedes Mal zahlreicher, so oft wir von euch niedergemäht werden. Ein Same ist das Blut der Christen. Weil die Christen in der Verfolgung Gott die Ehre geben, während sie leiden. Sie stehen zu Jesus, sie verleugnen ihn nicht, sie lieben ihre Feinde, das macht kein anderer. Und die anderen Insassen sehen das, die Gefängniswärter, sie sehen das und sie wundern sich. Sie sehen diese Liebe, sie sehen diese Kraft und manche kommen tatsächlich zum Glauben. Wir haben also die Wahl, wir können Gott mit unserem Leben Schande bereiten oder wir können Gott Ehre bereiten. Und viele Christen auch jetzt auf der Welt ehren Jesus, indem sie verfolgt werden. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, an andere Christen zu denken, die verfolgt werden, für sie zu beten, für sie zu spenden, sich irgendwie für sie einzusetzen und auch selber mal dich zu hinterfragen, wie lebe ich eigentlich? Bin ich bereit, für Jesus zu leiden? Bin ich bereit, Jesus zu ehren mit meinem Leben, in Freiheit, aber auch in Verfolgung? Verfolgt um Jesu Willen. Petrus ruft uns dann drei Dinge zu. Erstens, rechne mit Verfolgung. Zweitens, freu dich über Verfolgung. Und drittens, ehre Gott in Verfolgung. Zum Schluss möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, bei der sich bei mir beim mehrmaligen Lesen Tränen und Gänsehaut abgewechselt haben. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Also, ich lese uns aus dem Buch von Nick Ripken, Gottes unfassbare Wege, Folgendes vor. Also, da geht es um einen russischen Pastor, der gepredigt hat, obwohl er es nicht durfte. Und dann fängt es erstmal so an, trotz Verbot predigte er, der Offizier packte Dimitri, also während des Gottesdienstes, am Hemd, ohrfeigte ihn mehrmals rechts und links, stieß ihn gegen die Wand und drohte mit eiskalter Stimme, wir haben sie gewarnt und gewarnt und gewarnt, ich werde sie nicht mehr warnen. Wenn sie nicht mit diesem Unfug aufhören, werden sie noch ganz andere Dinge erleben als das hier. Als der Offizier sich zurück zur Tür schob, nahm eine kleine Großmutter ihren ganzen Mut zusammen, trat offen vor ihn hin, hielt ihm den Finger vors Gesicht und sagte mit einer Stimme wie einer der alttestamentlichen Propheten, sie haben Hand an einen Mann Gottes gelegt. Das werden sie nicht überleben. Das war an einem Dienstagabend. Am Donnerstagabend erlitt der Offizier einen Herzinfarkt. Er war sofort tot. Daraufhin kommt Dimitri ins Gefängnis. 17 Jahre lang sitzt er im Gefängnis und da heißt es so. 1000 Kilometer von seiner Familie entfernt sperrten die Kommunisten Dimitri in ein Gefängnis. Seine Zelle war so klein, dass es von der Pritsche nur ein einziger Schritt zur Tür oder zu dem verfleckten, rissigen Waschbecken an der gegenüberliegenden Wand war. Oder zu der stinkenden, offenen Toilette in der hinteren Ecke. Aber noch schlimmer für Dimitri war, dass er hier der einzige Christ unter 1500 hartgesottenen Kriminellen war. Er berichtete mir, dass für ihn diese Trennung vom Leib Christi schlimmer zu ertragen war als selbst die Folterung, die es zuhauf gab. Doch seine Peiniger vermochten ihn nicht zu brechen. Was gab ihm diese Kraft? Dimitri nannte zwei Dinge. Zwei geistliche Übungen, die er von seinem Vater übernommen hatte und ohne die, wie er betonte, sein Glaube nicht überlebt hätte. Die ganzen 17 Jahre stellte Dimitri sich jeden Morgen bei Sonnenaufgang neben sein Bett. Das Gesicht Richtung Osten nahm Haltung an, hob seine Arme zur Ehre Gottes und sang ein Jesuslied. Die Reaktion der übrigen Gefangenen war vorhersehbar. Dimitri schilderte ihr Gelächter, Gejohle und ihre Flüche. Einige schlugen wütend mit ihren Metallbechern gegen die Gitterstäbe. Sie bewarfen ihn mit Essensresten, manchmal sogar mit Exkrementen, um ihn zum Schweigen zu bringen und so das einzig wahre Licht auszulöschen, das jeden Morgen in dieser Finsternis leuchtete. Die zweite geistliche Übung, die Dimitri eisern einhielt, war diese. Wenn er irgendwo im Gefängnis ein noch so kleines Stück Papier fand, schmuggelte er es in seine Zelle. Dort holte er einen Bleistiftstummel hervor oder ein winziges Stück Holzkohle, das er aufbewahrt hatte, und schrieb damit in möglichst kleiner Schrift auf dieses Stück Papier alle Bibelverse oder biblischen Geschichten oder Lieder, an die er sich gerade erinnern konnte. Wenn er das Blatt vollgeschrieben hatte, ging er damit in die Ecke seiner Zelle, der ein Betonpfeiler war, von dem ständig Wasser tropfte, außer im Winter, wenn alles Wasser an den Wänden seiner Zelle zu Eis gefror. Er streckte sich so hoch er konnte und klebte den Zettel an den feuchten Pfeiler als Lobopfer für Gott. Jedes Mal, wenn ein Wärter so ein Papierfetzen an dem Pfeiler entdeckte, kam er natürlich in die Zelle, nahm den Zettel ab, las ihn, gab Dimitri ordentlich Prügel und drohte ihm mit dem Tod. Doch Dimitri weigerte sich, mit seinen beiden geistlichen Übungen aufzuhören. Jeden Tag stand er frühmorgens auf und sang sein Lied. Und jedes Mal, wenn er seinen Fetzen Papier fand, schrieb er Bibelverse und Worte der Anbetung darauf. Dies ging Jahr um Jahr so weiter. Die Wächter versuchten alles, um Dimitri davon abzuhalten. Zu Hause drangsalierten die Behörden seine Familie auf unbeschreibliche Weise. Einmal redeten sie Dimitri ein, dass seine Frau ermordet worden war und seine Kinder unter staatlicher Vormundschaft standen. »Wir haben dein Haus zerstört«, höhnten sie. »Deine Familie gibt es nicht mehr.« An diesem Punkt brach Dimitris Widerstand. Er sagte Gott, dass er nicht mehr konnte. Den Wärtern erklärte er, sie haben gewonnen, ich unterschreibe alles, ich muss hier raus und herausfinden, wo meine Kinder sind. Die Wärter erwiderten, wir setzen dein Geständnis noch heute Abend auf, dann kannst du morgen unterschreiben und bist anschließend ein freier Mann. Das Einzige, was Dimitri nach all den Jahren tun musste, um freizukommen, war, einen vorformulierten Text zu unterschreiben. Damit bescheinigte er, nicht an Jesus zu glauben, ein bezahlter Agent des Kapitalismus zu sein, der beauftragt war, die Sowjetunion zu zerstören. Er brauchte nur seinen Namen auf die gepunktete Linie zu setzen. Dimitri sagte, bringen Sie mir den Schrieb her und ich unterschreibe. An diesem Abend saß er in tiefster Verzweiflung auf seiner Pritsche und stellte sich der Tatsache, dass er aufgegeben hatte. In diesem Augenblick spürte 1000 Kilometer entfernt seine Familie, seine Frau, die Kinder, die jetzt ohne ihn aufwuchsen, und sein Bruder durch den Heiligen Geist die Verzweiflung des Gefangenen. Sie knieten sich in der Ecke des Raumes, wo ich jetzt saß, im Kreis hin und begannen laut für ihn zu beten. Der Geist des lebendigen Gottes tat ein Wunder, sodass Dimitri die Stimmen seiner geliebten betenden Familie in seiner Fernzelle hören konnte. Als am nächsten Morgen die Wärter mit den Papieren in seine Zelle marschierten, war Dimitris Rücken gerade, seine Schultern breit und aus seinem Gesicht und seinen Augen strahlte eine tiefe Kraft. Er sah die Wärter an und erklärte, ich unterschreibe gar nichts. Die Wärter sahen ihn ungläubig an. War dieser Mann nicht zerbrochen und am Ende seiner Kraft? Was ist passiert, fragten sie. Dimitri lächelte und sagte, in der Nacht hat Gott mich die Stimmen meiner Frau, meiner Kinder und meines Bruders hören lassen, wie sie für mich beteten. Ihr habt mich angelogen. Ich weiß jetzt, dass meine Frau lebt und gesund ist und dass meine Söhne bei ihr sind. Und ich weiß auch, dass sie alle nach wie vor Christus gehören. Darum unterschreibe ich nichts. Seine Verfolger fuhren fort, ihn zu drangsalieren, doch Dimitri blieb treu. Eines Tages war er schier überwältigt von Gottes Großzügigkeit, als er im Gefängnishof ein ganz großes Blatt Papier fand. Und Gott hatte sogar einen Stift dazugelegt, staunte Dimitri. Dann fuhr er fort. Ich rannte zurück in meine Zelle und schrieb alle Bibelverse, alle Stellen, alle Geschichten und alle Lieder auf, die mir in den Sinn kamen. Dimitri fuhr fort. Ich wusste, dass das wahrscheinlich verrückt war, aber ich konnte nicht anders. Ich füllte beide Seiten des Blattes mit so viel aus der Bibel, wie ich konnte. Dann klebte ich das ganze Blatt an diesen nassen Betonpfeiler, trat zurück und schaute hinauf. Ich fand, dass dies das größte Opfer war, das ich Jesus hier in meiner Zelle darbringen konnte. Mein Wärter sah es natürlich auch. Ich wurde geschlagen und bestraft und dann hieß es, dass sie mich jetzt hinrichten würden. Sie schleiften Dimitri aus seiner Zelle hinaus und den Mittelgang des Gebäudes entlang. Aber da geschah das Unglaubliche. Bevor sie die Tür zum Hof erreichten, wo sie Dimitri erschießen wollten, standen 1500 hartgesottene Kriminelle neben ihren Pritschen stramm, ihre Gesichter nach Osten gerichtet und begannen zu singen. Dimitri erzählte mir, dass es sich anhörte wie der größte Chor der Menschheitsgeschichte. 1500 Kriminelle erhoben die Arme und sangen das Jesuslied, das Dimitri ihnen all die Jahre jeden Morgen vorgesungen hatte. Dimitris Wärter ließ ihn augenblicklich los und wich ihn zur Seite, die Gesichter voller Angst. Einer fragte mit zitternder Stimme, wer bist du? Dimitri richtete sich hoch auf und stolz auf, so hoch wie er konnte, und erwiderte, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, der Jesus heißt. Die Wärter führten ihn in seine Zelle zurück. Nicht lange danach wurde er freigelassen und konnte zu seiner Familie zurückkehren. So ist unser Gott. Amen.